Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Wer sich porträtieren lässt, der möchte in der Regel nicht, dass seine Knubbelnase das Bild bestimmt oder sein Wabbelkinn. Für den Porträtisten bedeutet das, Ehrlichkeit muss man sich leisten können. Der schwedische Maler Anders Zorn war so ein Porträtist, der nichts vertuscht hat und nichts beschönigt. Und trotzdem haben ihm die Reichen um 1900 Rekordsummen für seine Bilder gezahlt. Wir in Deutschland kennen vor allem seine Bilder vom schwedischen Landleben. Mehr zu einer Ausstellung über Anders Zorn im Laufe dieser Sendung. Außerdem sprechen wir mit einer Restauratorin über ihre Arbeit. Heute ist nämlich der 3. Europäische Tag der Restaurierung. Wie lebt es sich in einem Corona-Risikogebiet? Das werden wir heute fragen. Und in Wriezen am Oderbruch wurden im Zweiten Weltkrieg Werkstätten gebaut, die NS-Kunst produzieren sollten. Zunächst aber nach München. Es ist wahrlich kein einfacher Start für Barbara Mundl als neue Chefin der Münchner Kammerspiele. Immer wieder Corona. Die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen, so hat Mundl ihre erste Spielzeit überschrieben, aber ist es nicht eher umgekehrt? Nach dem Auftakt am Donnerstag haben inzwischen drei weitere Veranstaltungen stattgefunden. Eine Tanzperformance über Nähe und Nacktheit, die unter Corona-Bedingungen komplett überarbeitet werden musste. Ein Soloprogramm, das war tatsächlich als solches geplant, und ein Open-Air-Programm, das eigentlich viel, viel größer hätte sein sollen. Sven Rickleffs war für uns dabei.
What is the city? Wer oder was ist die Stadt?
Diese und andere Fragen stellten die Münchner Kammerspiele gestern auf dem Münchner Odeonsplatz den vorübergehenden Passanten per Postkarte und luden sie gleichzeitig zum Porträtshooting ein. Es war die Corona-Version eines Projekts, das eigentlich 170 Münchnerinnen und Münchner vor 999 Zuschauern mit ihren Geschichten auf einen Laufsteg schicken wollte. Denn Barbara Mundl und das Team der neuen Münchner Kammerspiele suchen ganz stark den Kontakt zur Stadtgesellschaft. Sie wollen die Hemmschwellen zur Hochkultur abbauen und die Bevölkerung Münchens nicht nur als Publikum ins Theater holen, sondern auch als Protagonisten auf die Bühne. Doch da dies als Großveranstaltung im Zeichen der Pandemie zurzeit nicht möglich ist, galt es gestern, sich zumindest gemeinsam Fragen zu stellen, deren gesammelte Antworten dann zu jeder vollen Stunde verlesen wurden.
Wen brauchst du für dein Leben in München? Was brauchst du für dein Leben in München? Von wem können wir lernen? Wie leben in einer Krise?
Und auch von einem weiteren Projekt konnte es nun zum Auftakt dieser neuen Kammerspielsaison nur eine abgespeckte Pandemic-Version geben. Habitat München, der Choreografin Doris Uhlig. Was ehemals für 60 Münchnerinnen und Münchner auf der Bühne und 200 Zuschauer geplant war, konnte nun nur im Verhältnis 12:40 verwirklicht werden. Und während es eigentlich in dieser Tanzperformance um Nähe und furchtlose Begegnung gehen sollte, geht es jetzt im Zeitalter der Pandemie und des Kontakttabus um Abstand und Sehnsucht und zugleich vielleicht trotzdem um den Genuss und die Hingabe des eigenen Körpers an wummernde Techno-Beats. Dabei ist die Grundsetzung die gleiche geblieben, denn alle Protagonisten sind vollständig nackt. Wie sich da Körper jeglichen Alters und jeglicher Formgebung im wahrsten Sinne des Wortes frei bewegen und zugleich furchtlos dem Blick eines Publikums aussetzen, das entwickelt eine ganz eigene Kraft. Dass diese Körper sich am Schluss nur wirklich begegnen und eng berühren können, wenn sie in kopfgeschlossenen Plastiksäcken stecken, ist dann allerdings als Bild wieder dem zurzeit alles bestimmenden Virus geschuldet.
Ich bin Frank.
Da war es fast schon eine Erleichterung, dass in der Solo-Performance Ich bin's Frank in der Regie von Nele Jahnke und von und mit Julia Häusermann Covid-19 mal keine Rolle spielte. Doch auch hier sind die sehr bewussten Setzungen zu spüren, mit denen Barbara Mundl ihr Auftaktprogramm gespickt hat. Denn Julia Häusermann ist als renommiertes Ensemblemitglied des Zürcher Theaters Hora bekannt und gehört, mit Trisomie 21 geboren, zu den SchauspielerInnen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, die die neuen Münchner Kammerspiele sehr bewusst und zugleich selbstverständlich in ihr Ensemble integrieren möchten. Dabei war es gestern sehr erfrischend zu sehen, mit welcher Werf Julia Häusermann das Publikum unter dem Titel »Ich bin's, Frank« in ihren Bann zu ziehen vermochte, einem Titel, der sich vage auf die Soap-Figur Frank Lewinsky aus der Serie »Verbotene Liebe« beziehen soll. Doch im Grunde geht es wohl darum, mit dieser Schauspielerin in ihre ganz speziellen Welten einzutauchen, sich von ihr in unmittelbarer Ansprache herausfordern zu lassen oder ihr dabei zuzuschauen, wie sie einem Drahtgestellrock eine formvollendete Liebeserklärung macht, hingebungsvoll einen Schlager performt oder einen Gefühlsausbruch hat. Es geht um Sichtbarwerdung und Selbstverständlichkeit und auch um Verständnis und Empathie, die dabei zu einem Vergnügen werden können. Dass sich Barbara Mundel, diese erste Intendantin der über 100-jährigen Geschichte der Münchner Kammerspiele, zudem einer feministischen Perspektive verschrieben hat, sowohl was ihr Programm, aber auch was die Strukturen angeht, wird sich in der kommenden Zeit noch zeigen. Und so stellen sich die neuen Kammerspiele nach diesem ersten Wochenende als ein Haus mit sehr eigenwilligen und zukunftsweisenden Perspektiven dar.
Sven Rickleffs berichtete über das Auftaktwochenende an den Münchner Kammerspielen unter der neuen Intendantin Barbara Mundel. Schön kaputt. Unter diesem Motto hat heute der dritte Europäische Tag der Restaurierung stattgefunden, veranstaltet vom Verband der Restauratoren. Man konnte dabei einen realen oder auch virtuellen Blick in die Arbeitswelt von Restauratorinnen und Restauratoren werfen. Auch das Kölner Wallraf-Richartz-Museum hat sich beteiligt mit einer Ausstellung, die noch bis zum 18. Oktober gezeigt wird. Dort sind auch Kunstwerke ausgestellt, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Wallraf zeigt kaputte Kunst, so heißt es auf der Homepage des Museums. Iris Schäfer ist Restauratorin des Museums und ich habe sie gefragt, ob Kunst denn überhaupt kaputt sein kann. Man kann ja bei Kunst nicht sagen, sie funktioniert nicht mehr.
Ja, kaputt kann Kunst durchaus sein. Kaputt im Sinne von völlig zerstört oder nicht mehr funktionstüchtig oder auch nicht mehr, wie wir es sagen, lesbar. Das kommt durchaus vor, aber es ist die Spitze des Eisbergs.
Wie entscheiden Sie eigentlich, ob zum Beispiel ein Gemälde noch zu restaurieren ist?
Das ist immer eine Entscheidung, die nur nach ausführlichen Voruntersuchungen stattfindet. Dabei geht es darum, möglichst viel über die Originalsubstanz, also das ursprüngliche Werk, zu erfahren und dann festzustellen, was ist in der Vergangenheit damit geschehen, welche Veränderungen haben stattgefunden, welche restauratorischen Maßnahmen der Vergangenheit, welche Schäden sind da. Und dann entwickeln wir erst einmal ein Konzept oder auch mehrere Konzepte, wie wir mit diesen Veränderungen, diesen Schäden umgehen. Und schließlich müssen wir auch ausprobieren oftmals, ob die möglichen Maßnahmen durchführbar sind im Sinne der Machbarkeit.
Sie haben den Originalzustand schon angesprochen. Ist denn die Wiederherstellung dieses Originalzustands überhaupt wünschenswert? Denn die antiken Plastiken, die müsste man ja dann eigentlich bunt bemalen, nachdem man jetzt rausgefunden hat, dass sie alle bunt waren.
Gute Anmerkung. Ja, das müsste man machen oder meint man machen zu müssen, vielleicht in vielen Fällen, aber das ist niemals das Ziel der Restaurierung. Wir müssen diese Spuren der Zeit einfach akzeptieren und die Wiederherstellung des Originalzustandes ist in vielen Fällen gar nicht möglich, weil wir, salopp formuliert, den Originalzustand gar nicht kennen.
Aber gibt es denn auch Beispiele, wo man sagt, das hat sich zwar jetzt verändert, aber im Grunde genommen ist es viel besser, wenn man es so sieht?
Das kann ich so nicht sagen, aber diese Spuren, das sieht man in unserer Ausstellung sehr schön, diese Spuren der Vergangenheit haben oftmals einen eigenen Reiz oder beziehungsweise geben uns auch über die Zeit oder die Vergangenheit Auskunft. Wir haben Blätter, die sind kaschiert worden in der Not vielleicht, aber eben auch als Zeichen dafür, dass man sie als für unbedingt erhaltenswert gehalten hat, auf ein historisches Papier, das unter Umständen sogar beschrieben war. Sowas zu entfernen, heißt eine Spur der Vergangenheit für immer auszulöschen. Das ist eben auch ein Ziel der Restaurierung, diese historischen Spuren zu identifizieren und möglicherweise zu erhalten.
Ich habe da in der Ausstellung eine Grafik gesehen, da ist ein Drache zu sehen und da ist ein Fleck daneben, der ist wohl durch eine Nachkolorierung entstanden und eigentlich sieht es jetzt so ein bisschen aus, als würde der Drache Feuer speien. Würde man sowas wegmachen wollen?
Nein, in dem Fall ist das nämlich nicht möglich. Diese Flecken, die Sie da angesprochen haben, sind tatsächlich Veränderungen, die nichts mit der Darstellung zu tun haben. Aber weil sie hineinreichen in diesen illuminierten Kupferstich, könnten sie niemals entfernen, ohne auch am Original, nämlich an dieser Koloration, sozusagen Schaden zu nehmen. Und deswegen ist es einfach nicht möglich, hier eine Restaurierung durchzuführen. Tatsächlich war hier eine Fehlstelle im Blatt entstanden, die man ergänzt hat. Und diejenigen oder derjenige, der da ergänzt hat, hat offensichtlich versucht, seine Ergänzung dadurch zu vertuschen, dass er das ganze Blatt sozusagen farbig noch gestaltet hat.
Ist das dann einer der häufigsten Sündenfälle, mit denen Sie zu tun haben, wenn Sie mit früher schon mal restaurierten Werken zu tun haben?
Ja, tatsächlich, denn es war in der Vergangenheit oftmals, und vor allem im 19. Jahrhundert, hat man unter Restaurierung etwas anderes verstanden, als wir das heute tun. Und zwar ging es da eher um eine Maßnahme, die etwas wieder vollständig wiederherstellen sollte, quasi Restaurierung als wieder neu machen. Man wollte, dass das Kunstwerk gänzlich unbeschadet aussieht. Und dafür hat man viele Dinge gemacht, die wir heute niemals tun würden und die uns große Schwierigkeiten bereiten, denn die Entfernung von Übermalungen oder auch hier in dem Fall der Grafik, das nachkolorierte Blatt, das lässt sich nicht rückführen.
Morgen ist der Tag der Restaurierung vorbei. Wie sieht da Ihr Alltag aus, Frau Schäfer?
Montags zum Beispiel, also der morgige Tag, an dem die Museen geschlossen sind, ist für uns immer ein sehr betriebsamer Tag, denn dann laufen wir tatsächlich in der Galerie jedes einzelne Gemälde ab und überprüfen den Erhaltungszustand. Stellen wir dabei beispielsweise Lockerung der Malschicht fest, dann werden wir die betroffenen Gemälde in unsere Ateliers bringen und dort Festigungen durchführen. Also die Malschicht sichern, dass sie weiterhin am Platz bleibt. Das ist sehr wichtig. Denn die einzelne Restaurierung, so notwendig sie auch sein mag, die Erhaltung des Gesamtbestandes ist das primäre Ziel.
Iris Schäfer war das, Restauratorin am Kölner Wallraf-Richartz-Museum, über ihre Arbeit. Heute ist der Europäische Tag der Restaurierung. Dieser Maler hat unser Bild vom idyllischen schwedischen Landleben geprägt, und zwar obwohl sein Name bei uns längst in Vergessenheit geraten ist, Anders Zorn. Zu Lebzeiten feierte der Künstler Triumphe in ganz Europa, heute ist er dagegen nur noch in seiner Heimat Schweden den meisten bekannt. Dort ist Anders Zorn sogar nach wie vor ein Superstar. Und so sollte denn auch die Ausstellung heißen, die eigentlich in Stockholm diesen Sommer eröffnet werden sollte, zum 100. Todestag des Künstlers. Wegen Corona wurde die Schau aber auf das nächste Jahr verschoben. Nicht so in Den Haag, eigentlich der zweiten Station der Ausstellung, die jetzt also die erste wurde. Ein Beitrag von Kerstin Schweighöfer.
Eine schwedische Sommeridylle. Alles da. Scheren, Ruderboot, klares, glitzerndes Wasser und zwei badende junge Frauen, die auf dem felsigen Ufer in der Nachmittagssonne sitzen. Diese Badenden im Freien verhalfen Anders Zorn auf der Weltausstellung in Paris 1889 zum Durchbruch als Plein-Air-Maler. Sie machten ihn zu einem Künstler, dem es wie keinem anderen gelang, das Leben in der schwedischen Natur einzufangen, so Konservatorin Frauke van Wäke vom Haager Kunstmuseum. In frühen Werken wie diesen geht es Zorn darum, die Atmosphäre einzufangen, die Reflexionen des Lichts. Bilder wie diese sprachen vor allem die Liebhaber des Impressionismus an, wegen ihres losen Pinselstrichs. Es war etwas Neues, etwas anderes, der kühle schwedische Norden, aber gemalt in einer Sprache, die alle verstanden. Doch Zorn war nicht nur der Freilichtmaler, der unser Schwedenbild geprägt hat. Er war auch ein gefeierter Porträt- und Aktmaler, der das Leben eines Dandys und Kosmopoliten führte, obwohl er aus einfachen Verhältnissen stammte. Geboren wurde er 1860 in Mora am Siljansee. Seine Mutter zog ihn alleine groß. Dank eines kleinen Erbes konnte Zorn die Kunstakademie in Stockholm besuchen. Mit 21 verliebte er sich in eine Tochter aus einer wohlhabenden schwedischen Familie, Emma Lamm. Heiraten konnte er sie erst 5 Jahre später, als er es in Paris und London als Society-Maler zu etwas gebracht hatte. Egal ob Könige oder Präsidenten, Schauspieler, Bankiers und ihre Gattinnen und Mätressen, sie alle zahlten Rekordbeträge für ihre Bildnisse. Obwohl Zorn weder beschönigte noch idealisierte, was ihm nicht immer Dank einbrachte. Der finnische Kunstsammler Hermann Antel etwa hat sein Porträt verbrannt. Zorn hatte ihn erkennbar als das porträtiert, was er war, ein Alkoholiker. Auch sich selbst hat der Künstler auf einem fast lebensgroßen Selbstporträt im roten Anzug schonungslos als beleibten 50-Jährigen dargestellt, der sichtlich zu sehr das gute Leben genoss, also zu viel geraucht, getrunken und gegessen hatte, so Konservatorin van Wijke. Zorn wollte in die Menschen hineinschauen und ihren Charakter einfangen. Mit Schmeicheleien hatte er nichts am Hut. Das galt auch bei seinen weiblichen Akten. Zunächst stellte er sie in seine Landschaften hinein, als Teil der Umgebung, so wie die Badenden im Freien. Dann ging es ihm immer mehr um den Körper selbst, und auch der wurde so dargestellt, wie er war. Klein, groß, dick oder dünn. Auch hier beschönigte und idealisierte der Maler nicht, zum Entsetzen vieler Zeitgenossen. Dieses Bild hier zum Beispiel, die Venus de la Villette, die musste 1891 aus dem Pariser Salon entfernt werden. Sie war zu schockierend, denn sie ist einfach nur eine nackte Frau, die breitbeinig dasteht. Keine Nymphe, keine Göttin. Da hielt Zorn der scheinheiligen Gesellschaft seiner Zeit, die so tat, als ob Sex nicht existierte, einen Spiegel vor. 1896 verließ Zorn mit seiner Frau Paris und zog wieder nach Mora. Fortan war das einfache Landleben zentral in seinem Werk. Er baute sogar ein Freilichtmuseum, das noch heute besucht werden kann. Dafür sammelte er Stoffe mit typischen Mustern, Werkzeuge und Holzpferde, ließ sogar komplette Bauernhöfe anderswo auseinandernehmen, verschiffen und in Mora wieder aufbauen. So wie bei vielen Künstlern um 1900 wuchs auch in ihm das Interesse für Volkskultur und Folklore und damit die Angst, dass Traditionen und Gebräuche verloren gehen könnten, als Folge von Modernisierung und industrieller Revolution. Auch auf seinen Bildern versuchte er deshalb, typisch schwedische Traditionen festzuhalten. Bestes Beispiel: der Mitsommernachtstanz, ein Gemälde, das tanzende Pärchen in traditioneller Kleidertracht zeigt. Es war Zorns Lieblingsbild, denn, so der Künstler, es drückt mein tiefstes Ich aus.
Kerstin Schweighöfer berichtete aus Den Haag, wo dem schwedischen Maler Anders Zorn eine Ausstellung gewidmet ist. Wriezen, das liegt am Rand des Oderbruchs, gut 60 Kilometer nordöstlich von Berlin. 1940, da schenkte Hitler seinem Lieblingsbildhauer Arno Breker ein ehemaliges Rittergut in Wriezen zum 40. Geburtstag. Und mitten im Zweiten Weltkrieg hat man dort begonnen, gewaltige Bauplanungen umzusetzen. Ausgehend von dem Gut sollten nämlich riesige Werkstätten entstehen, um den NS-Staat mit Kunstwerken zu versorgen. Der Auftrag: Produktion von Reliefs und Figuren, zum Beispiel für das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Eine Ausstellung in Wriezen widmet sich jetzt diesem bisher wenig bekannten Kapitel der Stadtgeschichte rund um den Künstler Arno Breker. Einzelheiten in einem Beitrag von Christoph Richter.
Er sollte sich von dem Berliner Betrieb entspannen können und hatte gleichzeitig ein Atelier, wo er ein bisschen weiterarbeiten konnte oder Leuten Dinge zeigen konnte, die er gemacht hat.
Erzählt Detlef Malwitz, der Kurator der Ausstellung Künstlerkolonie Wriezen. Arno Breker gehörte neben Josef Thorak zu den meistbeschäftigten Bildhauern des Dritten Reichs und war einer der sogenannten unersetzlichen Künstler des Nationalsozialismus, zu denen unter anderem auch der Dirigent Wilhelm Furtwängler sowie der Schriftsteller Gerhard Hauptmann gehörten. Von 1937 an lieferte Bildhauer Breker heroisch wirkende überlebensgroße Nazi-Figuren für die Monumentalbauten Albert Speers. Im kleinen Wriezen sollte die Produktion perfektioniert werden, weshalb man Breker nahe des Herrenhauses Jeckelsbruch eine riesige Werkshalle gebaut hatte, in der die Handwerker, darunter auch russische und französische Kriegsgefangene, an den überlebensgroßen Kolossalfiguren arbeiteten.
Wurde in Wriezen ausgesucht, weil die alte Oder, also weil man da mit dem Schiff direkt an das Grundstück rankommen konnte.
Wobei die Figuren so groß waren, dass man sie damals aus Wriezen kaum wegbekam, erzählt Ausstellungsmacher Detlef Malwitz. Begonnen wurde in Wriezen mit der Nazi-Kunstproduktion im Jahr 1942.
Also im Sommer begann man mit 16 Leuten, dann 43 waren 46 Leute und 44 schon 180 Leute, die hier gearbeitet haben und die natürlich auch was fertiggestellt haben.
Geplant hatten die Nazis, dass in Wriezen mal bis zu 10.000 Menschen arbeiten sollten. Bis heute ist das Kapitel der sogenannten Nazi-Künstlerkolonie in Wriezen in der Region relativ unbekannt. Auch weil die DDR diese Geschichte verschwiegen, nie thematisiert hat. Genau dieses Kapitel der Zeitgeschichte will man nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Schau basiert unter anderem auf Quellen aus dem Bundesarchiv in Berlin, dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München sowie dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam. Carsten Zilm, dem Wriezener Bürgermeister, ist es wichtig, die verborgenen, wie er sagt, dunklen Kapitel der Ortsgeschichte freizulegen.
Viel schlimmer ist, wenn man Geschichte verschweigt. Weil dann ranken sich Gerüchte darum in dieser Zeit dort.
In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde das Herrenhaus und das Atelier von Breker zerstört, weiß Reinhard Schmuck, Autor diverser Publikationen zur Geschichte des Oderbruchs.
Das Atelier war eine Ruine nach dem Krieg, da haben die Leute sich die Balken und die Steine weggeholt, aber es stand immer noch da, bis 1976 der Bildhauer Horst Engelhardt aus dem Atelier wieder eins gemacht hat.
Heute wird das frühere Breker Atelier, das seit 1989 unter Denkmalschutz steht, von dessen Sohn, dem Bildhauer Jörg Engelhardt, genutzt.
Kann man besichtigen, sieht ganz schick aus.
An der Ausstellung in Wriezen moniert Historiker Schmuck, es sei nicht belegt, dass die Nazis in Wriezen lediglich eine Künstlerkolonie schaffen wollten. Schmuck spricht von den Plänen einer NS-Lebensborn-Einrichtung, die die Nazis in der Nähe von Berlin errichten wollten und bezieht sich dabei auf die Baupläne, die seines Erachtens belegen, dass die Nazis in Wriezen mehr wollten.
Es war viel größer, was da auf den Plänen jetzt schon zu sehen ist. Und wenn Sie sich die Villa von Speer angucken, die er sich in Altramf bauen wollte, da sehen Sie, das war für auf Dauer gedacht. Sogar Ribbentrop hat ja in Sonnenburg bei Freienwalde sein Dauerdomizil eingerichtet und hat schon seinen Vater da beerdigt. Die wollten da Dynastien entwickeln. Die wollten sich von da aus sozusagen als die Reichsverweser mit ihren Familien und Nachkommen wollten die sich da festsetzen.
Aspekte, die in der Ausstellung fehlen. Zudem sucht man vergebens einordnende Texte, insbesondere zur Rolle Arno Brekers im NS-Regime. Insgesamt ist die Ausstellung sehr textlastig, zudem eine bloße Aneinanderreihung von Quellen, für Laien schwer verständlich. Auch was in der Zeit nach 1945 mit den Breker Werkstätten passiert, ist nicht zu greifen, lässt den Besucher bisweilen ratlos zurück. Schade, denn so wird die einmalige Chance vergeben, einem breiteren Publikum die bis heute verdrängte Geschichte des Oderbruchs zu erzählen, das zugleich eine Region Deutschlands ist, in der die Nazis Fuß fassen wollten, um im großen Stil in Stein gemeißelte Herrenmenschen zu produzieren.
Christoph Richter war das über eine Ausstellung im Rathaus von Wriezen zur dortigen NS-Kunstproduktion. Leben ist immer lebensgefährlich, das wusste schon Erich Kästner. Und trotzdem ist die Nachricht, jetzt plötzlich in einem offiziell ausgewiesenen Risikogebiet zu leben, für die meisten Menschen, die in Regionen mit einer hohen Zahl von Corona-Infektionen wohnen, absolut neu und ungewohnt, für manche vielleicht auch beängstigend. Denn schon das Wort hatte etwas Beunruhigendes. Risikogebiet, das hört sich nach Krisenregion an und damit nach Unsicherheit und akuter Lebensgefahr. Aber das Leben geht weiter, auch in diesen Regionen von Deutschland. Wie lebt es sich also in einem Risikogebiet? Anmerkungen von Arno Orzesek aus Berlin-Neukölln, das mit einer Inzidenzzahl von 130 ganz oben steht auf der Liste der deutschen Risikogebiete.
Haben Sie dieser Tage mal Risikogebiet gegoogelt? Bis man auf den ersten Covid-19-freien Link stößt, muss man Seite um Seite um Seite umblättern, so oft, dass mir der Geduldsfaden gerissen ist. Aber auch ohne Googeln weiß ich, dass ich in einem Risikogebiet lebe, nämlich Berlin, genau genommen in einem Kerngebiet des Risikogebiets, nämlich Neukölln. Und wenn ich den jungen Leuten hier im Viertel beim Partymachen zusehe, steht außer Frage, dass ich sogar mitten im Zentrum eines hochriskanten Kerngebiets innerhalb eines Risikogebiets wohne, quasi im Innersten einer hochinfektiösen Covid-Matroschka. Aber wie soll ich sagen? Mein Wohn- und Wohlgefühl ist nicht schlechter geworden, nur weil Exekutive und Virologen jetzt Stadtpläne und Landkarten mit Risikogebieten sprenkeln. Schon klar, der Konjunktur der Risikogebiete liegen ernstzunehmende statistische Werte zugrunde, die Infektionszahlen. Das heißt aber auch, dass ein einziges positives Testergebnis darüber entscheiden kann, ob ein Gebiet zum Risikogebiet wird oder nicht. Anders gesagt, Risikogebiete sind im Zweifel Nicht-Risikogebiete plus eine Infektion, was die dramatisierende, in ihren Konsequenzen diskriminierende Unterscheidung zwischen den Gebieten als Popanz entlarvt. So oder so haben geografisch fixierte Grenzen im Blick auf ein Virus, das sich mittels zart befeuchteter Luft, sprich Aerosolen, überträgt, etwas Labiles und schildbürgerhaft Improvisiertes. Anders sah es mit Risikogebieten aus, als der Begriff noch frei von Covid-19 war. Kriegsgebiete etwa galten und gelten als klassische, weithin gefürchtete Risikogebiete. Doch wer in einem solchen weder wohnt noch als Soldat zu tun hat, kann sein diesbezügliches Risiko mühelos auf Null setzen, indem er fernbleibt. Ähnliches gilt auch für die Bonsai-Risikogebiete namens No-Go-Area. Bei Corona aber lässt sich das Risiko praktisch nirgends auf Null setzen. Zugleich jedoch lebte sich auch im gefährlichsten Corona-Risikogebiet ungefährlicher als in jedem Kriegsgebiet. Die allermeisten Menschen werden nach dem Stand der Dinge selbst in Neukölln unbeschadet bleiben. Was Wunder, dass sie Ausgangssperren mehr fürchten als Covid-19. In unserem Viertel ist der Graben zwischen der politisch-medialen Risikobeschwörung und dem weitgehend normalen Alltag im Risikokerngebiet so tief, dass sich Sarkasmus breit macht. Es heißt, wenn das Infektionsrisiko weiter steige, werde man wohl zur Notschlachtung bei Tönnies abtransportiert. Vermutlich liegt solchem Sarkasmus eine gesunde Risikoabwägung zugrunde, die von nicht wenigen Politikern und Virologen fatalerweise als unstatthaft abqualifiziert wird. Doch hätte man seit dem Ausbruch der Pandemie täglich auch über alle sonstigen Krankheiten und Todesfälle, alias Risiken, Zahlen veröffentlicht, Covid-19 hätte höchstens im April die Spitze behauptet. In Ulrich Becks Buch Risikogesellschaft von 1986 ging es kaum um medizinische Aspekte. Der Buchtitel indessen wurde zum geflügelten Wort. Und warum? Weil er aus der Sicht vieler das grundsätzlich riskante moderner Existenz auf den Punkt brachte. Wir leben in einem Risikorhizom. Das aber gerät durch die politisch-mediale Fixierung auf die Covid-Risiken derzeit aus dem Blick. Risiken abwägen und Maßnahmen verhältnismäßig gestalten, ist für die Entscheider schwierig, wenn über allem das Gebot des Zeitgeistes steht: Ich bin Covid-19, du sollst keine anderen Risiken haben neben mir. Was indessen unser Neuköllner Risikogebiet betrifft, benehmen sich viele Menschen eher so, als hätten sie ein Buch von Frank Böckelmann gelesen. Es trägt den Titel »Risiko, also bin ich«. Und bitte, das betrifft längst nicht nur frivole Party-People.
Das waren Anmerkungen zum Lesen in einem Corona-Risikogebiet von Arno Orzesek. Corona beeinträchtigt die Bühnen. Das war heute auch mal wieder Thema in Kultur heute. Nun gibt es eine klare Forderung von den Opernhäusern. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Eine Belegung der Plätze von mindestens 50%, das forderten Intendantinnen und Intendanten deutscher Opernhäuser zum Ende der deutschsprachigen Opernkonferenz in Frankfurt am Main. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass man an allen Häusern mit sehr viel Energie und Kreativität Corona-gerechte Programme auf die Beine gestellt und die Qualität darunter nicht gelitten habe. Und auch das Publikum habe die Anpassungen fast durchweg positiv angenommen. Das Problem sei nur, dass an jedem Haus andere Regeln gelten, weswegen man sich für eine bundesweit einheitliche Regelung aussprach. Zur deutschsprachigen Opernkonferenz zählen unter anderem die Deutsche Oper Berlin, die Staatsopern in München, Dresden und Hamburg und die Oper am Rhein, außerdem die Wiener Staatsoper und das Opernhaus Zürich. Auch in eigentlich fast allen Musiksparten sieht es wegen der Corona-Maßnahmen nicht gut aus. Das beklagt heute nochmal die Sängerin und Songschreiberin Carla Bruni in der Sonntagsausgabe der Zeitung Die Welt. Unsere Branche stirbt, sagt sie, und meint damit vor allem Live-Konzerte. Viele Künstler wären angesichts geringer bis ausbleibender Einnahmen verzweifelt, so die ehemalige Première Dame von Frankreich. Und zum Schluss ein kleiner Preisregen. Die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel, ehemalige Spitzensportlerin der DDR und Dissidentin, wurde heute mit dem Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet für ihr Schreiben über ihre eigene Vergangenheit in der DDR und die ihrer Familie in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Aspekt der Literaturpreis 2020 geht an die Schriftstellerin Denise Ode. Die 32-Jährige wird für ihren Debütroman Streulicht ausgezeichnet, in dem sie ihre Kindheit und Jugend im Frankfurter Arbeitermilieu schildert und für den sie schon den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen hat. Und der Melanchthon-Preis wird an den 30-jährigen Theologen Tobias Jammertal vergeben. Damit werden seine Forschungen zu dem im 16. Jahrhundert lebenden Reformator, Humanisten und Universalgelehrten Philipp Melanchthon, einem Weggefährten Luthers, honoriert.
Vielen Dank, Anja Reinhardt. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom aktuellen Stand der Dinge in Sachen Corona in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.